Sie hören den Kurier.
Anfang dieser Woche haben gleich drei Staaten, nämlich die USA, Großbritannien und Neuseeland, innerhalb von 24 Stunden gravierende Anschuldigungen gegen die chinesische Regierung erhoben. Die Staaten sollen alle Opfer von gezielten Cyberangriffen gewesen sein, die auf chinesische Hackergruppen im Auftrag Pekings zurückzuführen sind. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Wer steckt tatsächlich hinter den Hackerangriffen? Und wie reagieren Betroffene und auch die chinesische Regierung auf die Vorwürfe? Darüber spreche ich heute mit Kurier-Außenpolitik-Journalist Johannes Ahrens. Und wir sprechen auch über geheime chinesische Polizeistationen, die es auch in Österreich geben soll. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 28. März und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Die Kriminellen hätten mit Unterstützung des chinesischen Ministeriums für staatliche Sicherheit Informationen über Politiker, Journalistinnen und Kritiker der chinesischen Regierung im Ausland gesammelt. So lautet unter anderem der Vorwurf, den Anfang dieser Woche die USA, Großbritannien und Neuseeland an die chinesische Regierung gerichtet haben. Alle drei Staaten bzw. deren Institutionen sollen Ziel von Cyberangriffen gewesen sein. Mittlerweile ist schon mehr dazu bekannt, wer hinter den Angriffen steckt, und es wurden auch bereits erste Konsequenzen gezogen. Was wir bereits wissen und wie die chinesische Regierung auf die Vorwürfe reagiert, bespreche ich jetzt mit Johannes Ahrens aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort. Hallo Johnny.
Hi Caro.
Johnny, gleich drei Staaten haben diese Woche innerhalb von 24 Stunden schwere Vorwürfe an die chinesische Regierung gerichtet, nämlich USA, Großbritannien und Neuseeland. Alle drei haben erklärt, sie seien Ziel von einer chinesischen Hackergruppe geworden. Vielleicht kannst du kurz erklären, was genau wird China denn hier vorgeworfen? Was wissen wir über diesen Vorfall?
Genau, also das war hundertprozentig ein abgesprochener Akt, weil es zuerst der stellvertretende britische Premier Oliver Dowden damit begonnen, dass bei einer Parlamentssitzung im britischen Unterhaus bekannt zu machen, dass das Ermittlungsergebnis vorliegt, genau, dass diese Angriffe gehen zurück auf die Jahre 2021 und 2022.
Okay.
Und dass da nämlich gezielt gegen Parlamentarier vorgegangen wurde mit Cyberangriffen, die in Ausschüssen sitzen, die sich mit China beschäftigen. Und zwar Parlamentarier eben in Großbritannien, in den USA und in Neuseeland. Das haben dann auch die Regierungen der USA und Neuseelands später, als dann dort auch Vormittag war, bekannt gemacht.
Das heißt, im Ziel dieses Angriffs waren vor allem eben jetzt Politikerinnen und Politiker, jetzt nicht ganze Institutionen?
Nicht nur, nein. Also es sind teilweise Institutionen. Also man hat vermutet, dass das dann wohl der chinesische Staat gewesen ist. Aber was neu ist an diesen Enthüllungen jetzt, ist, dass es wirklich gezielt auch Einzelpersonen, auch wirklich einzelne Parlamentarier gewesen sind. Es ist aber zum Beispiel bekannt, dass die britische Wahlkommission gehackt wurde und da die persönlichen Daten von mehr als 40 Millionen wahlberechtigten Briten ergaunert wurde damals, eben 2022. Dann ist in Neuseeland das System des Parlaments gehackt worden. Da weiß man nicht genau, welche Daten da mitgegangen sind, aber eben einige. In den USA heißt es, dass wahnsinnig viele Firmen zum Ziel von Cyberangriffen wurden. Da ist die Zahl wahrscheinlich noch deutlich größer als das, was jetzt bekannt ist. Also es ist wirklich eine groß angelegte Strategie, solche Cyberangriffe zu fahren. Aber das, was jetzt für Aufsehen sorgt und eben noch das Neue ist, ist, dass wirklich einzelne Abgeordnete im Parlament zum Ziel geworden sind. Und zwar durch alle Parteien hinweg, weil diese Ausschüsse, die sich mit China beschäftigen, in diesen Nationen auch sich aus allen Parteien zusammensetzen.
Und was wissen wir jetzt konkret über die Hacker? Also woher wissen wir, wer steckt da dahinter? Haben die schon mal angegriffen? Beziehungsweise welche Gruppe steckt überhaupt dahinter? Was kannst du uns dazu sagen?
Wir wissen natürlich nicht den echten Namen der Gruppe, aber wir wissen, unter welchem Namen die Gruppe jetzt mittlerweile bekannt ist. Die wird in den USA und in Großbritannien, die wird als APT-31 bezeichnet. APT-31. Okay. APT steht für Advanced Persistent Threat. Und so wird eine quasi unbekannte Gruppe von Cyberkriminellen bezeichnet, wenn sie so eine dauerhafte Gefahr darstellt, dass sie eigentlich nur durch einen staatlichen Akteur unterstützt sein kann. Und der US-Geheimdienst zählt 40 solcher APTs, die bekannt sind, und schätzt, dass circa die Hälfte davon von China aus operiert. Also China, das zeigt nur das Ausmaß, mit dem chinesische Cyberkriminelle vorgehen. Und diese Gruppe APT 31 soll eben auch in der Vergangenheit für berüchtigte Hacks verantwortlich gewesen sein. Zum Beispiel wurde der Microsoft Exchange E-Mail-Server, auf dem fast alle dienstlichen E-Mails eigentlich weltweit basieren, lahmgelegt zwischenzeitlich 2021. Es gab Hacks im Google-Hauptquartier, wo Daten gestohlen wurden und eben diese Angriffe auf die Wahlkommission in UK beispielsweise, die wir jetzt vorhin besprochen haben. Dahinter steckt diese Gruppe und was jetzt eben neu ist, ist, dass man mehr über diese Gruppe weiß, nämlich soll sie von der chinesischen Metropole Wuhan aus operieren und dort ein Bürogebäude besetzen, das offiziell ein Science and Technology Lab ist, also eine Technologieinstitution, die aber in Wahrheit eine Briefkastenfirma sein soll, die eben eigentlich nur von dieser Hackergruppe besetzt wird. Und diese Briefkastenfirma soll vom chinesischen Ministerium für nationale Sicherheit aufgesetzt worden sein. Mhm. Sprich, also das da ist ein Dienst dafür, genau, dass der chinesische Staat diese Hackergruppe zumindest bezahlt, wenn nicht beauftragt.
Was wissen wir denn, wie die Hacker bei diesem Angriff vorgegangen sind? Jetzt müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass, wenn es sich hier vor allem um staatliche Institutionen und Co. handelt, die hier angegriffen worden sind, dass sie doch eigentlich gut geschützt sein müssten, oder? Also wie ist es da geschafft worden, so zahlreiche Hackerangriffe durchzuführen?
Also davon kann man auch ausgehen, nehme ich an. Jetzt bin ich natürlich nicht der größte Cybersicherheitsexperte, aber ich nehme schon an, dass diese Institutionen auch sehr gut geschützt sind. Deswegen, wie das meistens funktioniert und auch in diesen Fällen eben funktioniert haben soll, ist mit Hilfe von Phishing-Mails. Mhm. Wir kennen das alle. Man bekommt eine Nachricht, die täuschend echt aussieht und einen falschen Link enthält. Und wenn man diesen Link anklickt, dann kann der Hacker oder die Hackerin eben die Informationen über dein Gerät sammeln oder quasi eine Software auf dein Gerät ausspielen. Also die Links sind in Wahrheit ein Download-Link, der versteckt ist, wo man ein Programm herunterlädt, mit dem man ausspioniert wird. Man kennt das, weiß ich nicht, in Österreich. Ich bekomme zum Beispiel immer wieder SMSen, auf denen
dann, Ihr Paket wurde zugestellt oder wir konnten sie nicht erreichen.
Bitte klicken Sie hier und ich habe aber nichts bestellt und dadurch weiß ich, dass es nicht echt ist. Aber gegen so richtig täuschend echte Phishing-Mails, vor allem von Profis, die vielleicht schon viele Informationen über dich oder dein Unternehmen gesammelt haben, kann man im Arbeitsalltag wahnsinnig schwer als solche erkennen. Und in diesem Fall sind das natürlich Hacker, die Informationen hatten über, weiß ich nicht, Parlamentsmitarbeiter, sich vielleicht als so jemand ausgegeben haben oder ähnliches. Also man weiß gar nicht.
Informiert, genau, und man sehr weiß gar nicht. Dann getargetet.
Es gibt ja kein Beispiel für diese Phishing-Mails, man weiß gar nicht genau, welche das waren oder wie oder wo. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das über Phishing-Mails funktioniert hat. Und zwar in unzähligen Fällen. Also meist wurden nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Angehörigen zuerst reingelegt und so dann Informationen über die Leute gesammelt. Also in den meisten Fällen die Partner der Parlamentsabgeordneten zum Beispiel. Und in den allermeisten Fällen ist es sogar den Hackern gelungen, Zugriff auf den privaten Router in der Wohnung der Parlamentsabgeordneten zu erhalten. Also und so hat man dann natürlich ständig die Daten abgreifen können, die Personen genutzt haben, wenn sie zu Hause waren.
Jetzt hast du vorher gesagt, diese Hackerangriffe haben sich vor allem auf die Jahre 2021 und 2022 bezogen oder haben in diesem Zeitraum stattgefunden?
Das sind zumindest wo die Ermittlungen jetzt zu diesem Stand gekommen sind. Das heißt, es hat jetzt zwei bis drei Jahre gedauert, das aufzulösen im Nachhinein. Heißt nicht, dass diese Angriffe nur da stattgefunden haben und dass es seitdem keine mehr gegeben hat. Aber das sind die jetzt aufgedeckt wurden. Es ist höchstwahrscheinlich, dass es weitere solche Angriffe seither gegeben hat.
Und wahrscheinlich auch noch geben wird, das kann durchaus sein.
Ganz genau.
Was sind denn bislang jetzt mal die Reaktionen von den Betroffenen beziehungsweise von den Staaten? Also es gibt ja sogar jetzt Sanktionen.
Genau, das war der Paukenschlag am Montag. Neuseeland noch nicht, aber dass Großbritannien und die USA gleich mit Sanktionen reagiert haben gegen diese Gruppe APT31. Und eben gegen dieses Technologieinstitut, die vermeintlich angestellt sein sollen.
Ja.
Das US-Justizministerium hat sogar 7 chinesische Staatsbürger angeklagt und hat diese Anklage auch veröffentlicht. Das heißt, die Namen dieser Hacker sind sogar öffentlich einsehbar.
Okay.
Aktuell, also dieser mutmaßlichen Hacker. Und Großbritannien hat aber nur 2 dieser Leute, nämlich die offiziell die Inhaber dieses Technologieinstituts sind, sanktioniert. Diese Leute leben in China und werden wohl in China bleiben vorerst. Das heißt, die Sanktionen betreffen sie Stand jetzt noch nicht.
Ich wollte gerade fragen, inwiefern da die Sanktionen da überhaupt irgendwie was bewirken können?
Es ist vor allem mal ein Zeichen, natürlich.
Also quasi ein politisches Statement. Zeichen,
genau, weil du kannst diese Leute schwer erreichen oder du kannst schwer an sie rankommen, die US-Justiz und die britische Justiz. Es gibt aber wahnsinnig viel Kritik daran, dass das eben viel zu wenig als Reaktion sei, Stand jetzt.
Aber was wäre denn noch möglich als Reaktion? Also was wird denn da gefordert von jenen, die sagen, es ist zu wenig?
Na, dass es in viel größerem Ausmaß Sanktionen gegen China gibt, weil der chinesische Staat eben mit ziemlicher
Sicherheit... Also quasi nicht nur gegen Sicherheit, die Hackergruppe, sondern größer angelegt.
Die Kritik kommt eben vor allem von denen, die selber betroffen sind. Das natürlich, ist ja das Spannende. Das sind natürlich Parlamentsabgeordnete. Ja. Und gerade in Großbritannien stellt sich das recht heftig dar. In Amerika ist es so, da gibt es einen parlamentarischen Ausschuss, wo Demokraten und Republikaner im Unterhaus gemeinsam drinnen sitzen, weil China für die USA natürlich auch politisch, auch in der Biden-Regierung jetzt aktuell und schon vorher unter Donald Trump als großes Feindbild gilt. Da ist die Zusammenarbeit sehr eng. Das ist so eines der wenigen Beispiele, wo die parlamentarische Zusammenarbeit in den USA funktioniert. Mhm. Das heißt, die arbeiten sehr eng mit der Regierung zusammen, waren offenbar jetzt auch gut vorab informiert und haben jetzt nicht im Nachhinein groß kritisiert, dass es nur diese Sanktionen gab. Wie gesagt, in den USA gibt es auch die Anklage. In Großbritannien ist es so, dass die Kritik eben ziemlich groß ist, weil da nur nur das Technologieinstitut und zwei Mitarbeiter sanktioniert wurden und sonst nichts.
Und Neuseeland hat noch gar keine Sanktionen
verhängt. Genau, die haben noch gar keine, die haben das aber angekündigt, dass sie es machen werden. Und in Großbritannien ist es so, dass sogar der ehemalige Parteichef der konservativen Partei, der Tories, Ian Duncan Smith, also der Vorsitzende dieses interparlamentarischen Ausschusses ist, der die eigene Partei jetzt ganz scharf angegangen ist. Vor allem Außenminister David Cameron. Mhm. Und warum der interessant ist, ist, weil der in seiner Zeit als Premierminister bis 2016 immer sehr enge Beziehungen zu China gefordert hat. Und jetzt, bevor seiner Rückkehr als Außenminister, vor seiner Rückkehr in die Politik im November, auch für chinesische Staatskonzerne als Lobbyist tätig war, unter anderem in Sri Lanka. Also der hat enge Beziehungen, Verbindungen nach China, genau.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie reagiert denn die chinesische Regierung auf diese Vorwürfe vor allem, beziehungsweise auch auf die Sanktionen, die hier teilweise ausgesprochen worden sind gegen die Hackergruppe, aber vor allem eben, wie gesagt, auf die Vorwürfe gegen die chinesische Regierung. Die sind ja doch sehr gravierend, diese Vorwürfe.
Absolut. Dazu muss man sagen, da hat das chinesische Außenministerium bisher so reagiert, wie sie meistens reagieren, wenn es Sanktionen gegen China gibt. Da gibt es ja gerade von US-Seite schon eine ganze Menge.
Ja.
Haben sie als überzogen bezeichnet, als abscheuliches Vorgehen gegen Chinas Interessen und eben angekündigt, dass sie eine Reaktion folgen werden lassen, wie auch immer die aussieht. Aber es ist ja in Wahrheit ein zumindest wirtschaftlicher und auch politischer Konflikt im Gange zwischen den Großmächten China und den USA. Solche Reaktionen hört man immer wieder. Vergleichsweise ist das noch ruhig.
Aber das heißt, sie haben sich eigentlich nur zu den Sanktionen geäußert, nicht zu den Vorwürfen bezüglich des Hackerangriffs.
Da gibt es nur eine Reaktion bisher von den Botschaften. Mhm. Und da gibt es eine, die ich gern vorlesen würde, von der chinesischen Botschaft in London. Die sagen zum Beispiel, wir sind weder daran interessiert, noch haben wir es nötig, uns in die internen Angelegenheiten Großbritanniens einzumischen. Also sie spielen Großbritannien runter und sagen, dieser Staat wäre gar nicht wichtig genug für uns, das auszuspionieren. Und dann eben in Anspielung daran, dass die konservative Regierung in Großbritannien gerade laut Umfragen sehr schlecht dasteht bei den kommenden Wahlen. Und sie gesagt, das britische Volk wird schon bald darüber sein Urteil fällen, ob diese Regierung gute oder schlechte Arbeit leistet. Also der Ton ist schon sehr rau, ganz klar.
Johnny, kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema, das du recherchiert hast, nämlich auch in Bezug auf China. China soll nämlich geheime Polizeistationen im Ausland haben. Das Thema hat ja schon vor 2 Jahren für Aufregung gesorgt, ist aber heute noch Thema. Du hast auch einen Bericht mitgebracht, da steht drauf 110 Overseas Chinese Transnational Policing Gone Wild.
Genau.
Das hört sich jetzt mal sehr dramatisch an. Vielleicht kannst du kurz erklären, um was geht's denn hier jetzt konkret bei diesen Polizeistationen und in diesem Bericht, den du mitgebracht hast?
Genau, vorab, dieser Bericht ist 2 Jahre alt, aber der hat damals eine quasi kleine politische Lawine ausgelöst.
Mhm.
Und zwar lustigerweise von Spanien aus. Der ist nämlich von einer NGO namens Safeguard Defenders, die bis dahin noch gar nicht so bekannt war. Wird angeleitet von einem schwedischen Juristen, der lange in China gelebt hat und dort Kurse in Menschenrecht für junge chinesische Juristen angeboten hat. Und mittlerweile betreibt er diese NGO mit lauter ehemaligen chinesischen Juristen, die das Land verlassen haben und jetzt eben in Spanien dort Menschenrechtsaktivismus betreiben. Die haben Zugriff bekommen auf interne Dokumente, die ihnen in China zugespielt wurden, die belegen, dass es eben wahnsinnig viele Polizeistationen im Ausland gibt, die von China aus betrieben werden. Das hat mir auch die chinesische Botschaft bestätigt, dass es diese Stationen gibt.
Das heißt also offiziell?
So halb, weil die werden nicht von der chinesischen Regierung per se betrieben, sondern von den Regierungen der einzelnen chinesischen Provinzen.
Okay.
Und damit kann die Regierung sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das dürfte, wie mittlerweile nach 2 Jahren, wo dieses Thema schon heiß ist, Das dürfte laut Experten auch stimmen, dass diese Polizeistationen in vorauseilendem Gehorsam eingerichtet worden sind von den Provinzen, um zu zeigen, was für eine tolle Arbeit sie dabei machen, zum Beispiel ja, die Bevölkerung im Ausland auch zu unterstützen, A, und B, aber auch zu überwachen.
Mhm. Weil bleiben wir kurz bei diesen Polizeistationen. Wie genau funktionieren die? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Also die offizielle Begründung ist, diese Polizeistationen existieren, damit Chinesen im Ausland oder auch die chinesische Diaspora im Ausland Amtswege einfach in dem Land machen kann, wo sie sind.
Mhm. Also ich brauche einen neuen Führerschein, ich gehe dorthin und lasse mir einen neuen Führerschein ausstellen.
Genau, oder meinen Pass erneuern oder solche Dinge.
Gut, das klingt immer ganz praktisch.
Genau, dafür gibt es aber eigentlich grundsätzlich auch Botschaften beispielsweise. Genau. Die inoffizielle Variante ist, beziehungsweise die steht auch in diesen Dokumenten, wird als Operation Fuchsjagd bezeichnet, was jetzt schon mal wild klingt.
Ja, absolut.
Und da geht es darum, dass diese Polizeistationen auch sagen, sie ermitteln gegen Chinesen im Ausland, die wegen Korruption in der Heimat gesucht werden.
Okay.
Nun ist es so, dass Korruptionsvorwürfe in China so oder so in den letzten Jahren immer öfter gegen Regierungskritiker angewandt werden. Aber auch in diesem Fall diese Polizeistationen ganz gezielt gegen Regierungskritiker im Ausland vorgehen sollen.
Mhm.
Und zwar so, dass diese Personen unter fadenscheinigen Gründen in die Polizeistation gelockt werden, zum Beispiel, weil der Führerschein erneuert werden muss oder irgendein anderer Amtsweg jetzt getätigt werden muss und deswegen wird man in die Polizeistation gebeten. Diese Polizeistationen sind übrigens eben, das ist nach Völkerrecht nicht erlaubt, das heißt meistens sind das in den meisten Ländern so Hinterzimmer oder eben Privatwohnungen, die gemietet sind, oft auch bei Auslandschinesen, die einen Supermarkt haben, in einem Hinterzimmer oder eben in einem Restaurant, in einem Hinterzimmer.
Und dann dort erhalten diese Personen dann Geld.
Genau, dort werden die Leute dann hingelockt und dann mit ihren Aussagen konfrontiert, die vielleicht regierungskritisch sind oder so, und aufgefordert, nach China zurückzukehren, um sich dort einem Prozess zu stellen.
Mhm.
Da droht meistens eine Haftstrafe. Und als Druckmittel wird meist die Familie, die noch in China ist, genutzt.
Das heißt, wenn vorher schon Informationen gesammelt über die Familie,
genau,
die noch in China lebt,
genau,
dann wird die Person hingelockt und dann wird sie eben konfrontiert mit den Aussagen und gesagt, wenn du das nicht machst, dann könnte es da schlecht ausschauen.
Das funktioniert offenbar meistens sehr gut. Natürlich hat die Regierung in China da auch in einem autoritären Staat sehr starke Druckmittel. Zum Beispiel könnte für Verwandte in China dann, weiß ich nicht, die könnten ihren Job verlieren, die könnten ihre Versicherungen verlieren, die könnten ihren Mietvertrag verlieren. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Druck auf die Familie auszuüben. Das führt dann meistens dazu, dass Leute zurück nach China gebracht werden. Und in diesen internen Dokumenten brüsten sich diese Provinzverwaltungen eben damit, wie viele Personen sie für Gerichtsprozesse nach China zurückgeholt haben.
Mhm.
Und es gibt genug Fälle in diesem Bericht und es gibt auch innerhalb von diesen 2 Jahren jetzt genug Artikel in internationalen Medien darüber, über Personen, die erzählen, dass sie so unter Druck gesetzt worden sind. Und in diesem Bericht sind eben aus 2 Provinzen die Polizeistationen aufgelistet, die laut internen Dokumenten bestehen.
Und da gibt's, auch in Österreich nämlich.
Genau, und da gibt es die Provinz Xinjiang, also den Bezirk Xinjiang in der Provinz Zhejiang, und die ist in Wien. Also nachweislich ist eine dieser Stationen eben in Wien. Und das liegt daran, dass der Großteil der österreichischen Diaspora aus der Provinz Zhejiang kommt. Genau.
Mhm. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, du hast vorher selbst gesagt, der Bericht ist 2 Jahre alt.
Mhm.
Das Ganze kann so eigentlich nicht ganz korrekt sein, wie das da abläuft. Das hast du auch mehrmals betont. Warum ist das jetzt 2 Jahre später immer noch Thema? Beziehungsweise was heißt das, also wie äußern sich dazu auch die österreichischen Behörden zu der Thematik?
Also zunächst, ich habe vor 2 Jahren angefragt beim Innenministerium. Da wurde mir das auch bestätigt, dass man den Bericht gesehen hat und dass man auch schon in der Causa ermittelt.
Okay.
Das ist natürlich in allen Ländern so, die da betroffen sind, die da in diesen Dokumenten auftauchen. In einigen Ländern ist auch die Adresse hinterlegt der Polizeistationen. Das ist in Wien nicht so. Also man weiß auch nicht, wo die in Wien ist. Also wir wissen es nicht. Und in einigen Ländern waren die Ermittlungen eben schon erfolgreich.
Mhm.
In Wien offenbar noch nicht, sonst hätten wir das gehört.
Und deswegen ist es immer noch heute auch noch
deswegen
Thema.
Ist es auch heute noch Thema. Und es ist aber nicht nur deshalb Thema, sondern auch, weil das nur, die Dokumente sind nur von 2 Provinzverwaltungen. China hat aber 22 Provinzen. Das heißt, das sind natürlich beides Provinzen an der Ostküste, die sehr stark bevölkert ist. Also es werden nicht alle 22 Provinzen im Ausland Stationen haben. Aber es ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Und es ist sicher eher ein Zeichen für ein System, wie China seine Bevölkerung im Ausland überwacht. Und deswegen ist es auch bis heute Thema und wird wohl für viele Geheimdienste und so weiterhin Thema bleiben.
Johnny, du wirst das Ganze ein bisschen im Blick behalten, wenn es dazu was Neues gibt, wenn vielleicht ein neuer Bericht rauskommt. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast.
Danke fürs Einladen.
Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hör dich doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.